In den ersten 10 Versen haben wir einleitende Worte, zuerst den Gruß, dann den Ernst der Angelegenheit zum Ausdruck gebracht. Ab Vers 11 haben wir den ersten Hauptteil. Da geht es um biografische Argumentation. Das heißt, Paulus argumentiert aus seinem Leben dafür, dass seine Botschaft nicht nach Menschenart ist. Es geht um den Wahrheitsmaßstab in diesem Text. Und wir stellen fest im Galaterbrief, dass Paulus immer wieder auf die Frage zurückkommt, wonach messen wir die Wahrheit bzw. die Botschaft, der wir anhängen. Was ist das Kriterium? Paulus kommt immer wieder auf diese Frage zurück. Die Wahrheitsfrage muss geklärt werden. Der Wahrheitsmaßstab muss geklärt werden. Und das tut er in diesem Text. In Vers 11 macht er seine Hauptaussage in dieser Beziehung. Er sagt hier sein Evangelium, das er dort in Galatien verkündet hatte und das sie angenommen hatten. Dieses Evangelium ist nicht nach Menschenart. Es ist nicht menschlicher Art. Es ist göttlicher Art. Der Mensch hätte etwas anderes erdacht. Aber Gott hat gerade so eine Botschaft uns Menschen gegeben. In den Versen 1, Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 10 kommt die erste Begründung dieser Hauptaussage. Er begründet die Aussage, dass sein Evangelium nicht nach menschlicher Art ist. Das wird wieder aufgegliedert. In Vers 12 fasst er die Zusammenfassung dieses Argumentes zusammen. Er sagt, wegen seines Ursprungs ist diese Botschaft nicht nach Menschenart. Das heißt, diese Botschaft ist nicht menschlicher Art, weil sie nicht von Menschen kommt. Menschen haben diese Botschaft nicht erdacht. Dann ab Vers 13 bringt er Belege für diese Aussage. Um zu belegen, dass seine Botschaft nicht von Menschen kommt, sagt er, das heißt, dass er ein Apostel ist, der seine Botschaft von Jesus hat, sagt er in den Versen 13 und 14, sein Verhalten im Judentum früher spräche dagegen, dass sein Evangelium noch von Menschen sei. Er war einmal dagegen gewesen. Wieso sollte er jetzt immer noch so eine Botschaft predigen? Er war übergegangen zum anderen Lager. Dann in den Versen 15 bis 17 sagt er, die Umstände seiner Berufung sprechen dagegen. Gott hatte hier gehandelt, er hatte gehandelt und dieses Handeln zeigte, dass seine Botschaft nicht von Menschen war. Und weiter ab Vers 18, seine ganzen Kontakte zu Jerusalem und Judäa, wo diese Irrlehrer hergekommen waren, seine ganzen Kontakte sprachen dagegen. Hier müssen wir ein wenig noch dabei stehen bleiben, weil Kapitel 2, wo wir eigentlich beginnen wollen, noch davon spricht. Also seine Kontakte werden hier besprochen. In Versen 18 und 19 spricht er von seinem ersten Besuch in Jerusalem. In Vers 20 schiebt er etwas dazwischen und beteuert die Wahrhaftigkeit dessen, dass er sagt, warum ist das so wichtig? Vers 20, was ich euch schreibe, merkt es. Vor Gott sage ich es, ich lüge nicht. Warum diese starke Beteuerung? Warum erzählt er nicht einfach? Weil das nicht genügt. Er will die Galater wissen lassen, dass wenn er diese Dinge aufzählt, sie wirklich wissen sollen, dass seine Botschaft unmöglicherweise von Menschen kam. Sie sollen davon überzeugt sein, seine Kontakte zu Jerusalem und zu Judäa konnten nicht dazu beigetragen haben, dass von dort her sein Evangelium gekommen war. Das heißt, er war nicht abhängig von Petrus und den anderen Jüngern von Jesus. Jesus war ihm ganz alleine begegnet. Das war wichtig, das herauszustellen. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätten die Galater nicht Vertrauen zu seiner Botschaft gehabt. Es muss also klar werden, woher die Botschaft kommt, die Paulus predigt. Und es ist wirklich wichtig zu klären, wo kommt die biblische Botschaft. Denn dies ist die biblische Botschaft, sie wird hier geklärt. In den Versen 21 bis 24 sagt er dann, dass er nach diesem ersten Besuch in Jerusalem keine Kontakte hatte für längere Zeit. Dort heißt es in Vers 23 und 24, sie hörten nur, der, der uns einmal verfolgte, sagt nun die gute Botschaft oder das Evangelium, den Glauben, den er einmal zerstörte, und sie verherrlichten Gott immer wieder an mir. In Vers 24 steht das Tätigkeitswort in der kontinuierlichen Form. Sie verherrlichten Gott immer wieder an mir. Sie waren so froh, dass dieser Mann zum Glauben gekommen war. Zum Glauben? Was für einen Glauben? Zu einem Glauben, der nicht auf dem Gesetz beruhte. Noch einmal Vers 23. Sie hörten, der, der uns einmal verfolgte, sagt nun die gute Botschaft, den Glauben, den er einmal zerstörte. Paulus ist übergegangen aus dem Lager, von woher die Judaisten kamen, die in Galatien dort verwirrten. Paulus sagt, ich war einmal dort. Wenn ich diese Botschaft predigen wollte, hätte ich mich gar nicht bekehren müssen. Ich war einmal dort. Aber als Jesus mir begegnete, bin ich herausgekommen aus dem Lager. Damals habe ich die anderen wie Paulus und Petrus, Petrus und Johannes, ich habe diese Leute verfolgt, das müsst ihr doch wissen, ihr wisst doch davon. Ich war diametral dagegen. Aber ich bin von Jesus gerufen worden und bin davon überzeugt worden, dass man sich gar nicht auf das Gesetz verlassen kann. Warum nicht? Weil man sich dann auf sich verlassen muss. Die Energie, der Brennstoff, um im Gesetz weiterzukommen, der Kraftstoff, dieser musste der Mensch liefern. Paulus sagt, es ist anders im Evangelium. Im Evangelium liefert Gott die Kraft, nicht der Mensch. Wenn ihr zurück zum Gesetz wollt, dann müsst ihr Jesus verlassen haben. Denn dann seid ihr auf euch selbst angewiesen. Aber wenn ihr zu Jesus gekommen seid, dann müsst ihr vollkommen auf eigene Leistung und Energie verzichten. Ihr müsst euch ganz und gar und nur Jesus Christus verlassen. Und so war es bei mir. Er zeigt ihnen, dass seine Kontakte zu Jerusalem unmöglich dazu beigetragen haben. Er hatte keine Kontakte. Und als man hörte, dieser Mann ist zum Glauben gekommen, was haben sie dann gesagt? Dann haben sie gesagt, dass er jetzt einen anderen Glauben hat, dass er etwas anderes huldigt, als er vorhin es tat. Also so versucht er sie zu überzeugen davon, dass sein Evangelium nicht von Menschen her ist. In den ersten 10 Versen geht das noch weiter. In den ersten 10 Versen von Kapitel 10. Der nächste Besuch in Jerusalem, der von Bedeutung war, übrigens, ich muss hier etwas oder sollte hier etwas Geschichtliches einfügen. Es ist nicht einfach, den Galaterbrief mit der Apostelgeschichte in Einklang zu bringen. Wir haben hier in diesen ersten 2 Kapiteln und auch später noch einige Male wo einige geschichtliche Angaben. Und wir wissen nicht genau, wovon Paulus spricht. Erstens erwähnt Paulus hier Dinge, die Lukas in der Apostelgeschichte nicht erwähnt hat. Und umgekehrt, Lukas erwähnt einige Dinge, die Paulus hier nicht erwähnt. Jetzt fragen wir, was passt zu was? Wann geschah das? Einiges deckt sich. Lukas spricht wie Paulus von seiner Berufung. Nun, das ist klar, das war Kapitel 9 in der Apostelgeschichte. Der erste Besuch in Jerusalem, der wird auch noch in Kapitel 9 in der Apostelgeschichte erwähnt. Aber dann wissen wir nicht mehr, wie es weiterging. Wir wissen, dass Paulus dann weiterging von Jerusalem. Er lief Gefahr, das heißt, nachdem er in Jerusalem war, hat er angefangen, dort von Jesus zu zeugen. Und weil er ja früher zu Hause war in Jerusalem, er kam von Tarsus, aber hat seine Schule in Jerusalem gemacht, unter dem berühmten Lehrer Gamaliel, der übrigens ein Schüler gewesen war von einem oder dem anderen, einem der zwei in aller Zeit berühmtesten Lehrer Israels. Es waren die zwei, Schammai und Hillel. Und einer von diesen, es dürfte Schammai gewesen sein, mit dem war es Hillel. Ich weiß nicht mehr genau. Einer von diesen hatte Gamaliel zum Schüler. Und Gamaliel war auch sehr berühmt in Israel, in der Geschichte Israels. Und der war der Lehrer von Paulus gewesen. Das heißt, Paulus war bekannt dort. Auch für seinen Eifer gegen die Christen. Und als er jetzt für Jesus sich einsetzte, hat das natürlich furchtbar Staub aufgewirbelt. Und sein Leben kam in Gefahr. Und dann hat man ihm geholfen zu entkommen Richtung Tarsus. Nun sagt er in Vers 21, Kapitel 1, darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Kilikien. Tarsus liegt in Kilikien. Bei uns manchmal mit einem C geschrieben, weil das über das Lateinische so kommt. Im Griechischen ist es ein K, deshalb habe ich es mit K geschrieben. Die Lateiner schreiben ein C, wo die Griechen ein K schrieben. Aber wenn wir C sehen, dann sagen wir Z, Zilizien, ja. Aber der Grieche sagt Kilikien oder Kilikien. Kilikien liegt westlich von Syrien. Warum er Syrien und Kilikien sagt, anstatt Kilikien und Syrien, ist mir nicht ganz klar. Es kann sein, dass er, bevor er nach Tarsus kam, als er von Jerusalem kam, war es die Absicht, nach Tarsus zu kommen, in Tarsus in Kilikien, nach Hause also, wo die Eltern waren. Aber es kann sein, dass er unterwegs doch über Syrien reiste. Das ist gut möglich. Und dass er dort schon weiter Zeugnis abgelegt hat. Denn er hatte ja schon vorher in Damaskus Zeugnis abgelegt. Und es kann sein, dass er dort seine Freunde besucht hat, bevor er nach Hause nach Tarsus kam. Das hat uns Lukas nicht berichtet. Das könnte hier eingeschlossen sein. Dann, als er von dort wurde er dann, von Tarsus wurde er von Barnabas geholt. Barnabas hat ihn geholt, weil er Hilfe brauchte in Antiochien, in der Gemeinde dort, Antiochien in Syrien. Und dort hat Paulus dann längere Zeit gedient, zusammen mit Barnabas. Barnabas war wohl der Hauptprediger dort in dieser Gemeinde. Es gab eine Reihe von Lehrern, Predigern in dieser Gemeinde. Und dann wissen wir, wie in Kapitel 13 der Heilige Geist sagt, sondert mir ab, das heißt, stellt mir zur Verfügung Barnabas und Saulus. Aber in Kapitel 11 waren Barnabas und Saulus schon einmal in Jerusalem gewesen. Und das war nach dem ersten Besuch in Jerusalem. Es gibt wohl einige Ausleger, die sagen, wovon Paulus in Galater 2 spricht, das wäre in Kapitel 11 zu suchen. Ich kann dem nicht nachvollziehen. Mir scheint, das stimmt nicht ganz. Ich meine, das wäre zu früh. Somit, wenn dieser Besuch nicht in Kapitel 2 besprochen ist, dann müssen wir Vers 1 so auslegen. Sie haben Vers 1 vor sich, wenn Sie die Bibel da haben. Da heißt es darauf. 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem. Das soll wohl nicht heißen, dass er nie inzwischen in Jerusalem gewesen war. Nur will er hiermit sagen, dass die Besuche, die mit meinem Thema jetzt zu tun hatten, wo es in Frage kam, wo meine Botschaft herkam, der nächste Besuch, der von hiermit in Verbindung steht, der von Bedeutung wäre, der kam erst 14 Jahre später. Und ich vermute, dass das 14 Jahre ist nach seiner Bekehrung, nicht 14 Jahre nachdem er in Arabien gewesen war. Er war ja etwa drei Jahre in Arabien im Stillen. Nur das, um zu zeigen, dass es wahrscheinlich nicht Kapitel 11 ist. In Kapitel 13 haben wir die zweite Berufung des Paulus, denn in Kapitel 9 wurde ihm ja schon sein Auftrag zuteil. In Kapitel 13 gehen er und Barnabas dann zusammen mit Markus, dem Verwandten von Barnabas, hinaus nach Zypern auf ihre erste Missionsreise. Von Zypern kommen sie auf das Festland und dort verkünden sie in Südgalatien das Evangelium. Dann stärken sie die Gläubigen und kommen zurück und sind, Kapitel 14, Ende von Kapitel 14, einige Zeit wieder in Antiochien, von wo sie ausgereist waren. Und jetzt entsteht Schwierigkeit. Jetzt kommen gesetzesorientierte Leute nach Antiochien und sorgen dort für Unruhe. Paulus und Barnabas widerstehen ihnen, aber es scheint gut zu sein, dass Paulus und Barnabas nach Jerusalem reisen, denn von dort kamen diese Leute. Und jetzt sollte an der Stelle, wo die Apostel wohnten und wo diese Leute herkamen, sollte es geklärt werden, beziehungsweise diese Sache besprochen werden. Nun sagt Paulus hier in Kapitel 2, Vers 1 und 2 folgendes: Darauf, 14 Jahre später, ging ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas, den ihr ja kennt, weil er ja mit auf der ersten Missionsreise gewesen war, und nahm auch Titus mit. Titus ist ein Grieche, der inzwischen gläubig geworden war, nicht ein Jude, war also nicht beschnitten. Und Paulus wird noch etwas darüber zu sagen haben. Ich ging aber aufgrund einer Enthüllung, das heißt einer Offenbarung. Wie reimt sich das mit Apostelgeschichte 15? Denn ich bin der Meinung, dass, wovon Paulus jetzt in Galater 2 spricht, das deckt sich mit Kapitel 15 in der Apostelgeschichte. In Kapitel 15 sieht es so aus, als ob die Gemeinde die zwei Brüder schickt. Ich stelle mir das so vor. Wir wissen, dass Gottes Wort überall Gottes Wort ist und sich nicht irrt. Deshalb fragen wir uns, wie ist es wahr? Nicht ist es wahr, es ist alles wahr. Wir fragen nur, wie ist es wahr? Und dann scheint mir, ist es so. Die Judaisten von Jerusalem waren gekommen nach Antiochien, hatten für Unruhe gesorgt. Und jetzt fragen sich Barnabas und Paulus, inzwischen war nicht mehr Barnabas der Führende, sondern Paulus. Das heißt, es hatte sich gezeigt in der Zusammenarbeit zwischen Barnabas und Paulus, dass von diesen beiden Paulus der war, der von Jesus berufen war, ein unmittelbarer Apostel zu sein. Während Barnabas früher zum Glauben gekommen war und anfänglich der Leiter des Teams war, zeigt sich die Berufung des Paulus als Apostel Jesu Christi sehr bald, sodass Barnabas sich Saulus oder Paulus jetzt unterordnet. Und Paulus ist der führende Typ. Also, wenn jetzt die Frage sich erhebt, was machen wir jetzt, wo diese Leute kommen und sagen, man muss wieder beschnitten werden, dann wird wohl Paulus, der seine Botschaft, seine Berufung direkt von Jesus hat, sich gefragt haben, was sollen wir machen, und ist ins Gebet zum Herrn gegangen. Und dann offenbart sich der Herr dem Paulus und sagt, du sollst nach Jerusalem gehen. Nicht um Neues zu hören, sondern damit es einmal klar wird, dass deine Berufung in Harmonie ist mit meinen anderen Aposteln. Denn dazu diente dieser Besuch. Paulus ist gehorsam und hat das wahrscheinlich mit Barnabas besprochen. Die Gemeinde ist einverstanden. Und nun gehen Barnabas und Paulus als Repräsentanten der Gemeinde. Aber die Initiative, das heißt, Paulus ging nicht, weil die Gemeinde ihn schickte, sondern weil der Herr ihn schickte. Das deckt sich also zusammen. Mir scheint also, dies wäre das Ereignis, das wir in Kapitel 15 der Apostelgeschichte beschrieben haben. Wir lesen weiter. Ich ging aufgrund einer Enthüllung, das heißt eine Offenbarung, hinauf. Man sagt hinauf, wenn man nach Jerusalem fährt, weil Jerusalem auf einem Berg liegt und Mittelpunkt des israelitischen Volkes ist. Das hat sich so eingebürgert. Man sagt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter denen, die zu den Völkern gehöre, verkünde. Das heißt, Paulus hatte bereits ein Evangelium. Paulus hatte bereits unter denen, die zu den Völkern, das heißt Nichtjuden, gehören, hatte dort ein Evangelium verkündet. Und dieses Evangelium legt er in Jerusalem dar. Er sagt ihnen, was er bereits gepredigt hat. Er fragt nicht, was soll ich predigen? Er fragt nicht, bin ich hier im Rechten? Er erzählt ihnen, was er bereits gepredigt hat, weil Jesus es ihm gesagt hat. Das Evangelium, das ich verkünde. Aber ich tat es in einem gesonderten Kreis der Angesehenen. Die Galater halten gewisse Apostel in Jerusalem für angesehen, für mehr wert gleichsam, offenbar. Paulus sagt, er gebraucht das Wort, sagt, ich ging zu diesen Angesehenen und ich habe es aber gerade ihnen alleine erzählt. Warum? Um nicht etwa ins Leere zu laufen oder gelaufen zu haben. Vers 4 setzt diesen Gedanken fort, wegen der falschen Brüder, die man nebenher einführte, welche hereinkamen, um zu spionieren in Bezug auf unsere Freiheit, die wir in Christus haben. Was geschieht? Das ist ein langer Satz mit noch einer kleinen Enklave, das heißt Parenthese. Was erzählt Paulus hier? Die Ausleger sind sich hier nicht ganz einig. Mir persönlich scheint Folgendes ist der Fall, wenn wir das eins Stück für Stück einmal aufzählen. Paulus und Barnabas kommen nach Jerusalem. Paulus hat vor, sein Evangelium den angesehenen Aposteln, als da sind Petrus, Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus, und Johannes, der Freund von Petrus. Vor diesen dreien hat Paulus, vielleicht noch einige andere, aber wenigstens vor diesen dreien, will Paulus erzählen, was er predigt, wenn er in nicht-israelitischen Kreisen von Jesus spricht. Zunächst, wenn er nach Jerusalem kommt, entstehen Gespräche mit Christen dort. Und Paulus merkt, es geht noch nicht um das Vorhaben von Paulus, das sind einfach Begegnungen offenbar. Und Paulus merkt, dass da Leute dazwischen sind, die nicht echte Christen sind. Es gab so ein Zwischenvolk zwischen den klaren Christen und dem alten Israel in Jerusalem. Es gab zwei Gruppen dazwischen. Sagen wir einmal, hier haben wir die echten Christen, die das klare Evangelium kannten, ohne Gesetz. Auf der anderen Seite haben wir Israel, das sich noch bekehren muss. Dazwischen haben wir eine Gruppe von wahren Christen, die wiedergeboren sind, aber die das Gesetz halten und meinen, sie müssen also als Israeliten leben, mit allem Drum und Dran, aber sie haben Jesus angenommen als ihren Herrn und Erlöser. Neben diesen, im alten Israel, haben wir Menschen, die sagen, sie glauben an Jesus als ihren Messias. Das wären heute unsere Namen Christen. Die zwar in der Kirche sind oder im Christentum, im Raum des Christentums, aber sie sind nie wirklich wiedergeboren. Und die schaffen uns manchmal schwere Probleme mit ihrer Theologie und so weiter. Hier kam nun, in diesen hatten die gesetzesorientierten wahren Christen eine gewisse gleichgesinnte Gruppe. Und Paulus unterscheidet zwischen diesen, die zwar echte Christen waren, an Jesus glaubten, aber noch gesetzmäßig lebten, und diesen, die so taten, als ob sie Messias Nachfolger waren, aber nicht wirklich ernste Nachfolger Jesu waren. Und nun sagt er, in diesem Kreis, in dem wir über diese Dinge sprachen, es kamen Gespräche auf. Sagt er, waren Israeliten, die nicht wirklich wiedergeboren waren, die hatte man hineingeschleust, um uns auszuspionieren. Denn Paulus hat nicht mehr das ganze Gesetz gehalten. Er hat nicht mehr alle Feiertage gehalten. Er hat auch offenbar nicht alles geopfert und so weiter. Er hat aufgehört mit einigen von diesen. Er hatte sich freigemacht davon. Aber diese sagten, das muss man noch alles machen. Und Paulus sagt, wir haben diesen Leuten widerstanden. Als er merkte, dass hier unechte Leute dabei sind, hat er sich abgesondert und ist zu Petrus, Jakobus und Johannes gegangen und hat geheim oder gesonderte Gespräche mit ihnen geführt. Auch Barnabas war dabei offenbar. Damit keine Störung da sei und damit die Brüder ihn wirklich aushören konnten und alles klar war, damit er nicht umsonst gelaufen hätte, nicht dauernd hier argumentiert worden wäre von den anderen. Er sagte, damit sie uns, Vers 4 noch einmal, wegen der falschen Brüder, die man nebenher einführte, welche hereinkamen, um zu spionieren in Bezug auf unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben. Freiheit heißt, dass Paulus nicht mehr das ganze Gesetz gehalten hatte. Damit sie uns in Versklavung brächten, denen wir auch für eine Stunde nicht nachgaben, um uns ihnen zu unterordnen. Warum nicht? Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Paulus war schon in Galatien gewesen. Hätte er hier jetzt nachgegeben, dann hätte das Wellen geschlagen in Galatien. Aber Paulus sagt, die Heidenchristen, die sollen wissen, dass das Evangelium, das ich dort verkündet habe, das Richtige ist. Paulus ist nicht abgewichen von dem Evangelium. Er kann das sagen. Petrus war abgewichen für ein paar Momente, eine kurze Zeit. Barnabas war abgewichen. Und alle Juden, die dort in Antiochien später kamen, waren abgewichen. Aber Paulus sagt, ich blieb treu. Das sollt ihr wissen. Bei mir könnt ihr keinen Kompromiss feststellen. Es war offenbar doch ein Gerede, dass Paulus zwei Gesichter haben würde. Einmal würde er so sein, einmal so. Nein, sagt Paulus, ich bin immer konsequent gewesen. In den Versen 6 bis 10 wird dann deutlich, wie man dann verfahren hat, was dabei rauskam. In Vers 6 wird erzählt, dass als Paulus mit diesen dreien zusammen war, Paulus und Barnabas und diese drei Apostel, Petrus, Jakobus und Johannes, dass diese drei Apostel keinen Grund fanden, zu dem Evangelium, das Paulus verkündete, etwas hinzuzufügen. Paulus hatte von Jesus direkt alles bekommen, was notwendig war. Und in den Versen 7 bis 10 wird dann berichtet, dass diese drei Apostel ihren Segen Paulus und Barnabas gegeben haben. Wir lesen. Aber von denen, die dafür angesehen waren, etwas zu bedeuten und etwas zu sein, was immer sie auch waren, mir macht es keinen Unterschied, das Äußere eines Menschen nimmt Gott nicht an, denn mir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt. Zu seiner Botschaft war nichts mehr hinzuzufügen. Keine Änderung. Sondern im Gegenteil, jetzt kommt die Akkreditierung, die Anerkennung. Nachdem sie gesehen hatten, dass ich mit dem Evangelium der Nichtbeschneidung betraut war, so wie Petrus mit dem der Beschneidung, denn der, deren Petrus für eine Apostelschaft der Beschneidung wirkte, der wirkte auch in mir für eine Apostelschaft derer, die zu den Völkern gehören. Und nachdem sie die Gnade zur Kenntnis nahmen, die mir gegeben wurde, das heißt, Jakobus, Petrus und Johannes, welche dafür angesehen waren, Pfeiler zu sein, gaben sie mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, damit wir für die, die zu den Völkern gehören, da wären, aber sie für die Beschneidung. Nur, dass wir der Armen gedächten, das sollten sie tun, das heißt der Armen in Israel. Diese Aufgabe nahm ich auch mit Fleiß wahr. Und so kann Paulus erzählen, den Galatern bezeugen, dass seine Botschaft nicht von Menschen stammte. Sie kam nur von Jesus Christus. Mit Vers 10 endet sein Argument für den Ursprung seines Evangeliums. Aber er hat noch ein Argument hinzuzufügen in Bezug auf die Frage, ist mein Evangelium nach Menschenart? Er hat zwei Argumente dafür. Meine Botschaft ist nicht nach der Art von Menschen. Erstes Argument, es kommt nicht von Menschen. Zweites Argument, es hat nicht die Art von Menschen in seinem Wesen. Was heißt das? Wir Menschen sind so geschaffen, oder wir sind so geartet, dass wir selbst gern etwas leisten möchten. Reisen Sie hin, wo Sie wollen auf dieser Welt. In den Norden, in den Süden, in den Westen, in den Osten. Sie finden keine Religion, die außerhalb der direkten Offenbarung Gottes liegt, wo nicht Menschenleistung im Mittelpunkt stünde. Alles ist Menschenleistung, konsequent. Man spricht zwar von Offenbarung, immer wieder, in Religion und in Sekten, aber diese Offenbarung legt dem Menschen oder gibt dem Menschen Aufgaben, legt ihm Dinge auf, die er zu tun hat. Immer wieder ist das bei den Mormonen so, bei den christlichen Wissenschaftlern, von denen man sagt, sie seien weder christlich noch wissenschaftlich. Vielleicht kennen Sie die nicht, das ist eine Sekte aus Amerika. Sie können das sehen bei allen christlichen Sekten. Sie können das sehen bei allen nicht-christlichen Religionen, beim Mohammedanismus, beim Konfuzianismus, beim Animismus, bei allen Religionen. Immer geht es um Menschenleistung. Das ist die Art von Menschen, nachdem er in die Sünde gefallen ist. Er will etwas leisten. Und wenn jetzt Paulus sagen will, dass sein Evangelium nicht nach der Art von Menschen ist, dann sagt er nicht, beweist er nicht nur, woher sein Evangelium kam, sondern wie es geartet ist. Es ist ein Evangelium, das nur vom Geschenk lebt. Dieses macht er klar in den nächsten Versen bis zum Ende von Kapitel 1 und von Kapitel 2. Hier sind sehr wichtige Aussagen, die wir noch betonen wollen. Diese Verse 11 bis 21 können aufgeteilt werden in zwei Teile. 11 bis 13 wird zuerst die Situation beschrieben, in welcher dieses klargemacht wurde. Also Petrus oder Paulus schildert uns erst die Umstände. Und dann ab Vers 14 gibt er seine Antwort, in welcher dieses wirklich klargemacht wurde. Zuerst die Situation und dann die Aussagen. Aber als Petrus nach Antiochien kam, das wird nicht berichtet in der Apostelgeschichte, aber das dürfte dort geschehen sein, wo wir die Berichte am Ende von Kapitel 15 haben. Das heißt, nach der Konferenz in Jerusalem. Das heißt, sogar nach dieser Konferenz, wo Petrus aufgestanden war und Zeugnis gegeben hatte von Cornelius und von Caesarea, sogar nachdem war es möglich für Petrus, als er unter Druck kam, nachzugeben und gesetzmäßig zu leben und sich abzusondern von Heidenchristen. Das war sehr schade. Aber gerade in dieser Situation schien dann das Licht umso heller. Paulus gebraucht gerade diese Situation, um das Licht des Evangeliums wirklich helle leuchten zu lassen vor den Augen der Galater. Als Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm zu Gesicht, weil er schuldig geworden war. Denn, wie wurde Petrus schuldig? Bevor etliche von Jakobus kamen, das heißt nicht, dass Jakobus sie geschickt hatte. Das heißt nicht, dass ihre Botschaft die Botschaft von Jakobus war. Das heißt, dass sie sich auf Jakobus beriefen. Das waren Leute in der Umgebung von Jakobus. Die beriefen sich auf Jakobus. Aber sie gingen weiter als Jakobus. Jakobus blieb bei Jesus, obwohl er gesetzmäßig zum großen Teil lebte, aber er hatte sich nicht unter das Gesetz gestellt. Bevor etliche von Jakobus kamen, aß er, und im Grundtext heißt es, wiederholt mit denen, die zu den Völkern gehören. Das ist interessant. Vielleicht wissen Sie, dass in Kapitel 10 gerade dieses die Schwierigkeit war. Petrus bekam dieses Gesicht, bevor er wusste, dass er nach Caesarea gehen sollte. Er war in Joppe. Und Gott machte ihm klar, dass was er, Gott, rein gemacht hatte, das sollte jetzt nicht für unrein geachtet werden. Petrus ist bei dieser Offenbarung nicht geblieben. Aber sie machte dennoch einen so tiefen Eindruck auf ihn, dass er bei der Reise nach Caesarea, gleich darauf kamen diese Leute zur Tür und er kam runter, denn er war oben gewesen auf dem Söller. Er kam runter und stellte sich diesen Besuchern von Caesarea, von Cornelius, und sie suchten nach ihm. Und dann sagt der Heilige Geist zu ihm, geh mit diesen Männern. Das tat er. Und als er nach Caesarea kam, in das Haus von Cornelius, einem Heiden, hat er nicht nur dort das Evangelium von Jesus verkündet, sondern er ließ sich einladen zu Tisch. Und dann hat er mit diesen Leuten gegessen, was er als Jude nicht hätte tun dürfen, wenn er jetzt jüdisch gelebt hätte, nach dem Gesetz. Aber jetzt hatte Gott ihm gezeigt, dass hier Gott etwas heilig gemacht hatte und er durfte da dann nicht als unheilig machen, nennen, bezeichnen. Aber einige Zeit später, wohl einige Jahre später, aus irgendeinem Grund kommt er nach Antiochien auf seinen Reisen und dort fährt er weiter, so zu handeln, wie er im Haus des Cornelius in Caesarea gehandelt hat. Aber dann kamen nach ihm einige andere von Jakobus, das heißt, die sich auf Jakobus beriefen, und die waren so kräftig in ihrer Beweisführung, dass Petrus einen Rückzieher machte. Und dann hat er sich abgesondert von den Heidenchristen, die wahre Christen waren, und hat sich nur zu Judenchristen gehandelt. Was jetzt geschah, sagt Herr Paulus. Bevor etliche von Jakobus kamen, aß er wiederholt mit denen, die zu den Völkern gehören, aber als sie kamen, zog er sich immer wieder zurück und sonderte sich selbst ab, da er sich vor denen, die aus der Beschneidung waren, fürchtete. Auch Petrus war nur ein Mensch. Und zusammen mit ihm heuchelten auch die übrigen der Juden. Dieses Wort heucheln müssen wir nicht in unserem heutigen Sinne verstehen. Das heißt, sie handelten falsch. Sie waren ehrlich, das heißt, sie wollten tun, was die Wahrheit war, aber sie handelten nicht, was der Wahrheit entsprechend. Der Wahrheit des Evangeliums, in diesem Sinne heucheln. Auch die übrigen Juden, das heißt, fast jeder wurde hier mitgerissen. So wurde auch selbst Barnabas durch ihr Heucheln mit fortgerissen. Und der war doch in Galatien dabei gewesen, als man dieses Evangelium der Gnade verkündet hat. Jetzt zeigt Paulus den Galatern, wie tüchtig der Rückfall war. Und jetzt zeigt er ihnen, um seine Autorität und seine Konsequenz herauszustellen, damit sie Vertrauen zu ihm haben, wie er jetzt gehandelt hat. Verse 14 bis 21 kommt die Antwort. Und hier haben wir in mehrfacher Weise die Klarlegung. Darf ich hier sagen, bevor ich diese Verse lese, Paulus zeigt sich hier, er ist noch verhältnismäßig jung im Glauben, als ein junger Reichsgottesarbeiter, aber dadurch, dass er sein Evangelium von Jesus hat, hat er helles Licht und er bleibt dabei. Zweitens, er zeigt sich als einen demütigen Gesprächspartner. Er muss Petrus zurechtweisen, aber er tut es nicht von oben herab. Merken Sie, dass Petrus oder Paulus nicht du sagt die ganze Zeit, sondern sehr bald wir sagt und dann ich. Das heißt, er stellt sich selbst in die Schuhe von Petrus. Tut, als ob er Petrus selbst wäre und dann mit Petrus spricht, ja? Wie wenn hier ein Zwiegespräch innerhalb von Petrus stattfinden würde. Er identifiziert sich mit dem er helfen will. Das ist ein sehr guter Wink für uns, damit wir nicht zu großen Abstand nehmen, sondern diesen Menschen verstehen, mit dem wir sprechen, und ihm wirklich helfen. Wir lesen. Jedoch als ich sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums gingen. Wieder die Autoritätsfrage. Die Wahrheit des Evangeliums ist ein gerader Weg und dieser Weg ist einzuhalten. Wir dürfen nicht abweichen. Als ich merkte, sie gingen nicht nach diesem geraden Weg der Wahrheit, sagte ich zu Petrus vor allen. Warum? Paulus lehrt, dass manchmal alleine gesprochen werden muss. Das hat er getan. Aber manchmal muss öffentlich gesprochen werden, damit die, die einbezogen sind, dass ihnen geholfen wird. Damit ihnen geholfen wird. Und hier waren ja alle Juden abgewichen. Er will ihnen auch helfen. Aber Petrus ist der Verantwortliche, deshalb spricht er zu Petrus. Wenn du, der du ein Jude bist, so beginnt er, wenn du, der du ein Jude bist, wie die, die zu den Völkern gehören, lebst. Was heißt das lebst? Das ist Gegenwartsform. Er lebt ja nicht mehr so. Nein, Paulus will das jetzt nicht sagen. Paulus will sagen, wenn du so gelebt hast, das heißt, wenn du einmal so gehandelt hast, in Caesarea handelst du so und hier in Antiochien, als du hier ankamst, hast du auch so gehandelt. Du bist ein Jude, aber du hast nicht wie ein Jude gelebt, du hast wie ein Heide gelebt. Du hast mit ihnen gegessen. Und du weißt auch warum. Weil Jesus ein gnädiges Evangelium verkündet hat. Man braucht sich nicht beschneiden zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Also, wenn du, der du ein Jude bist, wie die, die zu den Völkern gehören, lebst bzw. gelebt hast und nicht jüdisch. Wenn das der Fall ist, das heißt, er kann Petrus zitieren oder sich auf ihn berufen. Wenn du das getan hast, warum zwingst du die, die zu den Völkern gehören, jüdisch zu werden? Tat Petrus das? Nun, nicht so wie wir zwingen gebrauchen. Aber, was war die Botschaft derer, die nach Petrus nach Antiochien gekommen waren? Ihre Botschaft war, dass wenn man ein Heide ist und an Jesus glaubt, und wenn man dann richtig Jesus nachfolgen will, dann muss man sich noch beschneiden lassen und man muss das Gesetz in den Einzelheiten im Ritual halten. Mit anderen Worten, als Petrus begann, nicht mehr mit den Heiden zu essen, mit den Heiden Christen, hatte er einen Weg eingeschlagen, der dazu geführt hätte, dass die anderen diese Leute dazu bekommen hätten, überredet hätten, Juden zu werden, sich beschneiden zu lassen. Was zwingst du die, die zu den Völkern gehören, jüdisch zu werden? Vers 15. Wir, spricht er in der ersten Person, nicht du, wir beide, du und ich, die wir von Natur aus Juden sind, wir hatten jüdische Eltern aus dem Volk Israel, und nicht Sünder, die aus den Völkern sind. Was heißt das? Sünder am Gesetz genessen. Die Heiden waren vom Gesetz gesehen her Sünder. Wir waren nicht solche. Wir waren auch Sünder, aber wir waren nicht Heiden, die nichts vom Gesetz wussten. Wir, die wir von Natur aus Juden sind und nicht Sünder, die aus den Völkern sind, die wir wissen, dass ein Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Du weißt das und ich weiß das. Auch wir glaubten an Jesus Christus, damit wir gerechtfertigt würden aus Glauben an Christus. Dies ist sehr, sehr wichtig. Wer irgendetwas mit Juden zu tun hat und mit Judenchristen und solche Bücher liest, der sollte diesen Satz auswendig lernen. Das heißt, wenn ein Israelit gerettet werden will, bei Gott in Gnaden kommen will, dann muss er genau wie ein Heiden, wie ein Heide, sich bekehren. Er kann nicht, nur weil er ein Israelit ist, jetzt so einfach gleichmäßig von hier, von diesem in den Strom der Nachfolge Jesu münden. Da muss ein Bruch kommen. Das zeigt die Apostelgeschichte auch an anderer Stelle. Paulus will sagen, ein Jude, der auf den Messias gehofft hat, der im Raum Israels treu war, der die Gebote gehalten hat, der auf den Messias gehofft hat, wenn der Messias kommt, muss er genauso Buße tun und an ihn glauben wie irgendein anderer. Das wusste auch Petrus. Petrus hatte diesen Schritt vollzogen. Damit wir gerechtfertigt würden aus Glauben an Christus und nicht aus Gesetzeswerken. Warum? Weil kein Fleisch, ob israelitisches Fleisch oder heidnisches Fleisch, aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Niemand. Jeder muss es sich schenken lassen. Vers 17 ist ein Kernvers und der muss erklärt werden. Hier kommt die Hauptsache zur Sprache. Wenn aber, während wir suchten, in Christus gerechtfertigt zu werden, er gebraucht die erste Person, er hat das nicht getan, aber wenn er das getan hätte mit Petrus, wenn wir selbst auch als Sünde erfunden wurden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Was heißt das? Als Petrus und Paulus jeweils zu ihrem Zeitpunkt zu Jesus fanden, dann haben sie eine Umkehr vollzogen. Das heißt, sie haben Buße getan über ihre Sündhaftigkeit, sie haben sich selbst als Sünde erkannt, nicht als Gerechte. Petrus und Paulus kamen aus dem Gesetz. Aber als sie Jesus begegneten, haben sie zugegeben, dass sie nicht gerecht waren, trotz des Haltens des Gesetzes. Und sie kapitulierten vor Jesus und haben ihn im Glauben angenommen. Wenn, jetzt stellt Paulus die Frage, wenn Jesus Sünder annimmt, denn diese Leute haben sich jetzt für Sünder erklärt, sie haben gesagt, wir haben nicht das Gesetz gehalten, wir sind Verbrecher. Und wenn Jesus jetzt diese Leute annimmt, jetzt stellt der Petrus die Frage, macht das Jesus Christus zu einem Helfer, zu einem Förderer des Sündhaftigen? Nee, das sei ferne. Aber genau das, will Paulus sagen, ist die Konsequenz des Denkens dieser Lehre. Das ist die Konsequenz deines Handelns, Petrus. Das zeigt er mit Vers 18. Denn, wenn ich das ich niederriss, was riss ich nieder? Als ich mich bekehrte, machte ich mich zum Heiden. Sehen Sie? Als Paulus von seinem hohen Ross vor den Toren von Damaskus in zweifachem Sinne runterkam und sich demütigte, hat er seine Stellung vor Gott als Israeliten aufgegeben und nahm die Stelle eines Sünders ein, so wie jeder Mensch hier auf der Welt. Das heißt, er riss die Wand zwischen Israel und Heidentum ab und machte sich vollkommen abhängig von Jesus Christus. Er riss im Grunde die große Mauer zwischen Israel und Heidentum ab. Er sagte, es ist kein Unterschied zwischen mir und einem Heiden. Ich brauche genauso Gnade. Ich brauche genauso einen gnädigen Gott wie jeder Mensch auf der Welt. Paulus sagt jetzt, Petrus, wenn ich das tue, wenn ich das getan habe, aber dann anschließend, wie du nach Antiochien komme, und dann sondere ich mich wieder ab, dann baue ich doch wieder eine Wand auf. In dem Fall mache ich mich wirklich zum Übertreter. Und wenn das Evangelium ist, dann tue ich, als ob Jesus die Sache fördert. Das darf nicht sein, sagt er. Er kann also bei Petrus anknüpfen und ihm zeigen, wie inkonsequent er gewesen ist. 19 bis 21 kristallisieren jetzt oder fassen zusammen das Ergebnis. Paulus hat bis jetzt mehr geschichtlich gesprochen und jetzt kommt er auf das Kreuz zu sprechen und wir haben hier die Nuss aus der Schale herausgeholt und die reine Wahrheit des Evangeliums im Galaterbrief herausgestellt. Hier haben wir das Evangelium, das Paulus eigentlich predigt. Denn durch das Gesetz starb ich dem Gesetz. Wie? Das Gesetz sagte, wer diese Dinge nicht immer einhält, der muss sterben. Kein Jude konnte das tun. Jeder Jude fehlt einmal. Also, Galater 3, Vers 10 dürfte es sein. Wer nicht bleibt in allem, das geschrieben steht, immer es zu tun, der ist des ganzen Gesetzes schuldig, der muss sterben. Nun kommt Jesus, Vers 13, Galater 3, Vers 13, und nimmt meinen Tod auf sich. Das heißt, Paulus sagt mit dieser kurzen Formel, vom Gesetz her, aufgrund des Gesetzes, bin ich in Christus dem Gesetz gestorben. Weil Christus nach dem Gesetz gestorben ist, weil er die Schuld von anderen auf sich nahm, und er für mich starb, bin ich mit Christus gestorben. Das Gesetz forderte den Tod. Aufgrund des Gesetzes bin ich gestorben. Aber wenn ich gestorben bin, dann hat das Gesetz ja keinen Halt mehr. Ich bin ja tot. Wenn Sie sterben, Herr Schlatter, dann kann die Polizei Sie nicht mehr holen. Die Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja. Kann Sie nicht mehr holen. Und wenn ich mal was verbrochen habe, dann ist es zu spät. Kann sie nichts mehr machen. Das ist aus. Also, wir kommen zum Schluss. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Wann? Als Christus gekreuzigt wurde. Das ist die große Botschaft von Paulus. Als Christus gekreuzigt wurde, wurden wir gekreuzigt. Von da hängt alles ab. 2. Korinther 5, 14 und 15 kommt diese Botschaft wieder raus. Immer wieder klingt sie an. Wir sind mit Christus gestorben. Und das ist nicht nur eine Wahrheit, die mir hilft, zu Jesus zu kommen. Das ist die Wahrheit, von der ich im ganzen Glaubensleben lebe. Christus ist für mich gestorben. Christus ist für mich gestorben. Ich bin versöhnt mit Gott. Keine Leistung mehr zu vollziehen. Man lebt aus der Gnade. Ich bin mit Christus gestorben, aber ich lebe. Was heißt, dass ich lebe? Nicht mehr ich. Ich habe kein Leben selbstständig, weder altes noch neues. Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben, im Vertrauen. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebte und sich selbst für mich hingab. Jesus hat das alles getan. Warum wollt ihr Galater noch viel tun? Ich mache die Gnaden Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das sollt ihr wissen. Entweder oder. Wenn Christus gestorben ist und für mich gestorben ist, dann bin ich dem Gesetz gestorben. Dann hat das Gesetz nichts mehr zu melden. Aber wenn das nicht geschehen ist, dann ist alles aus. Wenn ich dem Gesetz noch gehorchen will, dann ist Jesus umsonst gestorben. Und für den, der nach dem Gesetz leben will, ist Jesus umsonst gestorben. Für den war Golgatha eine Verschwendung. Vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, wir wohnten in Nürnberg, bekam ich einen Brief aus Kanada. Und jemand schrieb mir und sagte, er hätte einen Bruder, möglicherweise, war wohl ein Deutsch-Kanadier, der von Deutschland gekommen war, oder einen Bekannten in Fürth, in der Nachbarstadt. Das ist so wie die Städte auch in der Schweiz, einfach zusammengebaut. Und ich möchte ihn doch besuchen und versuchen, ihn zu Jesus zu führen. Ich habe ihn besucht. Ich habe ihm von Jesus erzählt, von der Gnade von Jesus. Er braucht ihn nur anzunehmen und so weiter. Nun, er war beeindruckt. Er ließ sich das Zeugnis sagen. Und dann ging ich wieder nach Hause. Nachher bekam ich einen Brief von ihm. Und er machte einen Rückzieher offensichtlich und sagte, er hätte doch entschieden, nicht diesen Weg einzuschlagen, den ich ihm vorgeschlagen hätte, sondern nach den 10 Geboten zu leben. Ich dachte, oh weh, er weiß gar nicht, welchen schweren Weg er gewählt hat. Wie kann man nur, ja? Wie kann man, wenn man blind ist? Dann kann man. Aber wenn man einmal das Licht des Evangeliums gesehen hat, dann dürfte das nicht mehr vorkommen. Dennoch ist es möglich, wieder verblendet zu werden. Das ist dann sehr traurig. Deshalb kämpft Paulus so, so energisch. Nun, wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir für deine Wahrheit, dass diese Wahrheit eine gerade Straße ist. Wir danken dir, Herr, dass wir bei dir aus lauter Gnade angenommen sind, weil du, Herr Jesus, dich ganz eingesetzt hast. Du hast unsere ganze Schuld auf dich genommen. Alle Leistungen, die zu vollbringen waren, hast du gebracht. Und wir dürfen uns ganz auf dich verlassen. Nicht nur, um angenommen zu sein, sondern um für dich und vor dir zu leben. Wir danken dir, Herr, dass du in uns lebst. Nicht nur oben für uns, sondern hier in uns. Hab herzlichen Dank dafür. Und zeige uns, Herr, mehr und mehr, wie ein Leben, ein solches Leben aussieht in der Praxis. Jetzt möchten wir uns dir anbefehlen für diese Nacht. Ich bitte dich, Herr, gib uns allen eine gute Ruhe, weil wir ein gutes Gewissen haben im Vertrauen auf dich. Gib uns, Herr, einen guten Schlaf und lass uns diese Tage noch genießen. Aber Herr, lass unsere Gedanken nicht ganz von dir weggehen, auch wenn wir irdische Dinge uns anschauen. Hilf uns, Herr, dabei eine himmlische Perspektive zu wahren.